Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Druck auf die syrische Regierung wächst, endlich Klarheit zu bringen in die Berichte über einen mutmaßlichen Giftgasangriff. Die USA, die EU und inzwischen auch Russland fordern eine gründliche, unparteiische und sofortige Untersuchung der Vorwürfe. Nahe Damaskus soll nach Angaben von Rebellen vor 2 Tagen bis zu 1300 Menschen bei einem Chemiewaffeneinsatz der Regierungstruppen getötet worden sein.
Unangekündigt meldet sich der Präsident in einem Exklusivinterview auf CNN zu Wort und bezeichnet die jüngsten Giftgasvorwürfe als sehr beunruhigend. Obama fordert die syrische Regierung auf, umgehend einer unabhängigen Untersuchung zuzustimmen. Doch noch haben die UN-Inspektoren kein grünes Licht vom Assad-Regime, obwohl sie nur eine knappe halbe Stunde von dem Ort des möglichen Giftgaseinsatzes entfernt in einem Hotel untergebracht sind. Wir sind sehr besorgt. Hier werden Kerninteressen der USA berührt. Es muss sichergestellt bleiben, dass Massenvernichtungswaffen nicht verbreitet werden. Und wir müssen unsere Partner schützen, genauso wie unsere Stützpunkte in der Region. Außenminister Kerry hatte sich in einem vertraulichen Telefonat mit seinem russischen Kollegen Lavrov auf eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe verständigt. Ein erster gemeinsamer Ansatz. Nur neutrale Ermittler könnten den Wahrheitsgehalt der grausamen Bilder bestimmen. Denn Russland beschuldigt die Rebellen, den Giftgaseinsatz inszeniert zu haben, um ein Eingreifen des Westens zu erzwingen. Wir bekommen immer neue Beweise dafür, dass es sich hier um eine Fälschung handelt. Vor allem Berichte, dass die Anschuldigungen gegen die Regierungstruppen und die Bilder des angeblichen Anschlags bereits Stunden zuvor im Internet verbreitet wurden. Doch wichtige europäische Partner halten die Bilder für echt und machen die syrische Regierung verantwortlich. Es scheint, als ob das Assad-Regime etwas zu verbergen hat. Warum sollten sie sonst den UN-Inspektoren verbieten, zu ermitteln? In einer Krisensitzung haben Vertreter der Geheimdienste, des Verteidigungs- und Außenministeriums bereits mögliche Schritte gegen das Assad-Regime diskutiert, auch militärische.
Die Regierung ist gespalten. Sicherheitsberaterin Susan Rice drängt auf ein härteres Vorgehen. Doch die Militärs, allen voran Stabschef Martin Dempsey, warnen vor erheblichen Kosten und geringen Aussichten auf Erfolg. Obama hat versprochen, schnell zu handeln. Doch viele Möglichkeiten hat er nicht.
Vor dem Bürgerkrieg in Syrien fliehen immer mehr Menschen. UN-Hilfsorganisationen schlagen jetzt Alarm. Kinder würden zunehmend zu den Hauptleidtragenden. Mittlerweile seien 1 Million in Nachbarländer vertrieben worden. 2 Millionen Kinder seien innerhalb Syriens auf der Flucht.
Zu Hause, das ist für Aya ein Camp im Libanon, eine Notunterkunft. Aya ist 8 Jahre alt, eines von 1 Million Flüchtlingskindern aus Syrien. Das Haus ihrer Familie in Homs wurde bombardiert. Vor 2 Jahren flüchteten sie. Seitdem geht sie nicht mehr zur Schule. Ich vermisse es, mit meinen Freunden zu spielen, erzählt sie. UN-Hilfsorganisationen sagen, die Not der Kinder hat dramatische Folgen. Es besteht das Risiko, dass eine verlorene Generation heranwächst. Viele Kinder haben gesehen, wie Verwandte getötet wurden. Sie mussten meilenweit laufen, sind traumatisiert. Manche schlafen nicht, sprechen nicht mehr. Täglich flüchten Syrer vor dem Bürgerkrieg, vor allem in Nachbarstaaten, in den Libanon, nach Jordanien, in die Türkei. Auch der Irak und Ägypten haben viele Flüchtlinge aufgenommen. Mehr als 1,9 Millionen Syrer, Kinder und Erwachsene sind seit Beginn des Konflikts ins Ausland geflüchtet. Zudem sind innerhalb Syriens etwa 4 Millionen Menschen auf der Flucht, die Hälfte davon Kinder. Wir haben bis Jahresende 3 Milliarden Dollar gefordert, um die Bedürfnisse einigermaßen zu decken. Weniger als 40% sind davon finanziert. Aber es geht nicht nur um Geld. Ein Problem ist auch, die Kinder zu erreichen. Und in den Camps droht laut UNICEF neue Gewalt. Häufig werden Kinder zur Arbeit gezwungen oder zwangsverheiratet.
In Syriens Nachbarland Libanon sind bei Anschlägen mindestens 43 Menschen getötet worden, mehr als 500 wurden verletzt. In der Nähe zweier sunnitischer Moscheen detonierten kurz hintereinander 2 Autobomben. Die Sprengsätze wurden zum Ende der Freitagsgebete gezündet. In Tripoli gibt es immer wieder blutige Konflikte zwischen Sunniten, die die Aufständischen in Syrien unterstützen, und Schiiten, die auf der Seite des syrischen Machthabers Assad stehen. Dazu jetzt eine Einschätzung unseres Korrespondenten Volker Schwenk.
Der syrische Bürgerkrieg hat den Libanon schon lange geprägt, aber jetzt ist eine ganz neue Qualität erreicht. Vergangene Woche explodierte ein Sprengsatz in einem Schiitenvorort Beiruts. Und nun diese Anschläge vor sunnitischen Moscheen in Tripoli. Der Libanon ist zerrissen. Die schiitische Hisbollah kämpft an der Seite von Assad im syrischen Bürgerkrieg und die libanesischen Sunniten sympathisieren mit den Rebellen. Vor allem in Tripoli kommt es schon lange zu Auseinandersetzungen, regelmäßig zu Schießereien und ebenso regelmäßig gibt es Tote. Aber jetzt ist eine neue Stufe der Gewalt zwischen Sunniten und Schiiten im Libanon erreicht. Das ist noch nicht der Bürgerkrieg, den so viele im Libanon fürchten. Aber die Gefahr ist deutlich größer geworden. Zurück zu Jens Riva.
Nach den Freitagsgebeten sind in Ägypten wieder Demonstranten auf die Straße gegangen. Vereinzelt kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern des gestürzten Präsidenten Mursi. Meistens blieb es bei den Protestmärschen aber friedlich. In Kairo demonstrierten nur noch wenige tausend Menschen. Offenbar gelang es der Muslimbruderschaft nicht mehr, ihre Anhänger in größerer Zahl zu mobilisieren, nachdem inzwischen fast die gesamte Führung der Bewegung inhaftiert wurde. Gut 10 Jahre nach der Verschärfung der Antiterrorgesetze schlägt eine Regierungskommission Reformen vor. So soll die parlamentarische Kontrolle der Sicherheitsbehörden verschärft werden. Als problematisch wird vor allem das gemeinsame Terrorabwehrzentrum gesehen, in dem Polizei und Geheimdienste zusammenarbeiten. In vielen Punkten ist sich das Gremium aber nicht einig. Vertreter des FDP-geführten Justizministeriums bewerten die Gesetze kritischer als Mitglieder des CSU-geführten Innenministeriums.
Hier im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin arbeiten Polizei und Nachrichtendienste schon seit 2004 zusammen. So eng, dass Experten einer Regierungskommission jetzt vor einer Art Superbehörde warnen. In diesem Gutachten fordern sie, die Kooperation per Gesetz einzuschränken. Die Bundesjustizministerin plädiert sogar für eine rechtliche Grundrenovierung der gesamten Sicherheitsarchitektur.
Das ganze Projekt muss in meinen Augen auch dazu führen, dass die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in die Arbeit unserer Sicherheitsbehörden haben. Und das haben sie mit klaren rechtsstaatlichen Regelungen, mit einem klaren Blick und Schutz auch ihrer Rechte.
Die Al-Qaida-Anschläge im September 2001. Auftakt für eine Serie neuer Antiterrormaßnahmen auch in Deutschland. Angestoßen vom damaligen SPD-Innenminister Schily. Muss jetzt alles auf den Prüfstand, so wie es die FDP will? Eher nein, sagt die CDU.
Die Bedrohungslage hat sich seit dem 11. September keineswegs entspannt. Sie ist nicht besser geworden. Es ist richtig, dass alle Eingriffsbefugnisse der Polizei auf einer sicheren verfassungsrechtlichen Grundlage stehen müssen. Aber sie müssen auch effektiv und praxistauglich sein.
Innen- und Justizministerium haben die Kommission gemeinsam eingesetzt, vor einem Jahr auf Druck der FDP. Und so spiegelt das Gutachten den Dauerstreit zwischen Union und Liberalen in der Sicherheitspolitik wider. Denn die Empfehlungen der Experten sind derart gegensätzlich, dass sie ein schnelles Umsetzen eher blockieren als befördern dürften.
Mehr zum Thema innere Sicherheit finden Sie auf tagesschau.de. Dort spiegeln wir auch, was die Parteien in ihren Wahlprogrammen dazu schreiben. Trotz der Euro-Schuldenkrise hat Deutschland im ersten Halbjahr einen Milliardenüberschuss in den öffentlichen Haushalten erzielt. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen nahmen 8,5 Milliarden Euro mehr ein, als sie ausgaben. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stiegen vor allem die Einnahmen aus der Einkommen- und der Gewerbesteuer. Für das gesamte Jahr rechnet das Bundesfinanzministerium aber mit einem leichten Defizit. In Paris beschäftigt sich seit heute das oberste Verwaltungsgericht mit einem deutsch-französischen Streit um Kältemittel für Autoklimaanlagen. In Frankreich dürfen derzeit mehrere tausend Mercedes-Fahrzeuge nicht ausgeliefert werden, weil ihre Klimaanlagen, nach Ansicht der dortigen Behörden, mit einem bislang gebräuchlichen, aber umweltschädlichen Kältemittel befüllt wurden. Eine neue Substanz hält der deutsche Autobauer bei Unfällen für zu leicht entflammbar. Auch Toyota teilte heute mit, die neue Substanz nicht zu verwenden.
Motorbrand nach einem Leck in der Klimaanlage. Mit Bildern wie diesem rechtfertigt sich Daimler. In Crashtests der Autobauer habe sich das umstrittene neue Kältemittel entzündet. Seitdem verwendet Daimler es nicht mehr. Die EU-Kommission aber schreibt das neue Mittel für neue Fahrzeuge vor, weil es viel weniger klimaschädlich sei als das bisher übliche. Auf Frankreichs Straßen wird er nun ausgetragen, der Streit um die Frage, was geht vor, Klimaschutz oder Sicherheit? Hier jedenfalls wurde im Juni die Zulassung neuer Mercedes-Modelle verboten. Daimler klagte gegen diese Entscheidung. Seit heute verhandelt das oberste französische Verwaltungsgericht über diesen Fall.
Es hat was damit zu tun, dass Produktsicherheit und die Fahrzeugsicherheit bei Mercedes-Benz wirklich im Mittelpunkt stehen. Und wenn Sie ein Mittel, das nicht brennt, ersetzen durch eines, das zur Entflammung neigt, dann muss man sich fragen, ist das technologischer Fortschritt?
Über 4000 Autos habe Daimler in Frankreich nicht ausliefern können. Zu Unrecht, sagt das Unternehmen, beruft sich auf eine Übergangsfrist in der EU-Verordnung und wird dabei von der Bundesregierung unterstützt. Experten vermuten, dass es in diesem Streit um mehr geht als nur um Klimaschutz.
Aus meiner Sicht sind die Aktivitäten in Frankreich ganz eindeutig politisch getrieben. Man möchte eben jetzt versuchen, einen Hersteller ein bisschen in Bedrängnis zu bringen, um damit seinen eigenen Herstellern den Rücken frei zu kämpfen.
Übrigens, auch BMW und VW verwenden das neue Kältemittel nicht. Und gestern ist ein weiterer Hersteller davon abgerückt, Toyota. Hier heißt es, man wolle mögliche Bedenken der Kunden ausräumen. Die Entscheidung des Gerichts soll kommenden Dienstag fallen.
Microsoft-Konzernchef Steve Ballmer hat seinen Rückzug angekündigt. Er will seinen Posten binnen eines Jahres abgeben. Zunächst soll eine interne Kommission einen Nachfolger suchen. Ballmer hat die Geschicke von Microsoft über 30 Jahre lang mitbestimmt. Im Jahr 2000 hatte der Weggefährte von Bill Gates vom Firmengründer das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernommen. In Ballmers 13-jähriger Amtszeit geriet der weltgrößte Softwarekonzern in eine schwere Krise.
Steve Ballmer.
Es sollte der große Coup werden. Im Juni stellt Steve Ballmer den neuen Tablet-Computer vor. Microsofts Antwort auf die immer mobiler werdenden Computer. Und der Versuch, Marktanteile zurückzugewinnen. Microsoft leidet seit langem unter Absatzschwierigkeiten. Auch deshalb überrascht es viele in der Branche nicht, dass der schon lange umstrittene Chef sich zurückziehen will aus dem Geschäft. Es gäbe nie einen perfekten Zeitpunkt zu gehen, wird er auf der Internetseite des Software-Giganten zitiert. Bei meinem ursprünglichen Zeitplan wäre meine Pensionierung mitten in den Umbau des Unternehmens gefallen. Wir brauchen einen Chef, der langfristig zur Verfügung steht. Ein lockerer Steve Ballmer verabschiedet Bill Gates. Mit diesem Video zelebriert Microsoft das Ende einer Ära. Doch Ballmer gelingt es nicht, in die großen Fußstapfen seines Vorgängers zu treten. Microsoft, einst der Riese auf dem Computermarkt, tut sich schwer mit dem Übergang ins Zeitalter von Tablet-Computern und Smartphones. Erst vor einem Monat hatte Ballmer deshalb angekündigt, das Unternehmen radikal umzubauen. Das bedeutet einen Richtungswechsel für Microsoft. Sie haben verstanden, dass sie sich auf verbraucherfreundliche Geräte konzentrieren müssen. Dafür ist Steve Ballmer der falsche Mann. An der Börse in New York jubeln sie über den Führungswechsel. Die Aktien legen rund 7% zu. Eine Zeitenwende bei Microsoft und eine große Herausforderung für den Nachfolger von Steve Ballmer.
In Kalifornien wüten weiter zahlreiche Waldbrände. Besonders schnell breitet sich ein Feuer in der Nähe des Yosemite-Nationalparks aus. Eine Fläche so groß wie Frankfurt am Main steht dort in Flammen. Der Park selbst sei aber bislang nicht betroffen und bleibe geöffnet, teilten die Behörden mit. Kaliforniens Gouverneur erklärte den Notstand. Dadurch sollen zügig Helfer und Geld für die Brandbekämpfung mobilisiert werden.
In Portugal ist bei den seit Tagen andauernden Waldbränden eine Feuerwehrfrau ums Leben gekommen. Bei einem Löscheinsatz in der Ortschaft Tondela, etwa 3 Stunden von Lissabon entfernt, wurde sie zusammen mit anderen von Flammen eingekesselt. 9 ihrer Kollegen wurden verletzt. Inzwischen hat die Feuerwehr den Brand in der Region unter Kontrolle gebracht. Aus anderen Landesteilen werden jedoch noch immer zahlreiche Waldbrände gemeldet.
In Bochum beginnt zur Stunde die diesjährige Ruhrtriennale. In mehreren Städten werden ehemalige Industrieanlagen wie Zechen und Maschinenhallen zu Bühnen für Theater-, Tanz- und Musikveranstaltungen. Bis zum 6. Oktober gibt es 150 Veranstaltungen. Mit großen Installationen soll das Publikum in das avantgardistische Kunstfestival einbezogen werden.
Tief im Westen in Bochum, in den Ruinen der Schwerindustrie, eröffnet heute Abend die Ruhrtriennale 2013. 6 Wochen spektakulär anderes. Zeitgenössische Kunst, gewagte Avantgarde für alle Sinne. Erster Coup, die Europapremiere der Oper des Amerikaners Harry Patch. Für seine Musik mussten 65 skurrile Instrumente angefertigt werden. Die Oper hat keine Handlung, richtig gesungen wird auch nicht. Ein kühnes Experiment gegen alle Erwartungen. Intendant Goebbels setzt mutig voraus, dass das Publikum genauso aufgeschlossen ist wie er.
Ich freue mich über alles, was ich noch nicht kenne. Und das gebe ich gerne ans Publikum weiter. Also wir machen ein Programm, wo man, glaube ich, etwas sieht, was man so woanders nicht sehen kann.
Dazu gehören auch Projekte und Installationen, die ohne Eintritt jedermann zugänglich sind. Wie der Wasserturm des Künstlertrios Random International. In den Kulissen der Zeche Zollverein entstand diese flüssige Architektur. Der berühmte Choreograf William Forsyth experimentiert im Essener Folkwang-Museum mit Bewegung und Wahrnehmung. Ein absoluter Hingucker, seine Videoinstallation in der Museumshalle. Wie ein zeitverzögerter Zerrspiegel wirkt jede Bewegung der Besucher ästhetisch verblüffend.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 24. August.
Morgen haben wir es zunächst mit dem Hoch über Nordeuropa zu tun. Später erreichen Wolken des Tiefs über Frankreich den Westen und Süden. Dieses Tief bringt bis in die kommende Woche einigen Regionen Deutschlands Regen. Im Norden dagegen gibt das Hoch den Ton an. In der Nacht ist es im Westen und Nordosten klar. Später zeigen sich auch von der Mitte bis in den Osten und Südosten die Sterne. Am Tag in der Nordosthälfte viel Sonne, auch im Süden und Westen ein freundlicher Start. Später ziehen immer mehr Wolken auf, Schauer und einzelne Gewitter folgen. Stellenweise sind Unwetter durch Starkregen möglich. Der Wind wird schwach, im Norden mäßig bis frisch, bei Gewittern stürmische Böen. In der Nacht 16 Grad im Westen, 8 Grad an den Alpen. Am Tag 20 Grad auf Rügen und in der Eifel, in Thüringen bis 28 Grad. Am Sonntag ist es im Norden und Nordosten freundlich, sonst mehr Wolken als Sonne, verbreitet regnet es, örtlich auch für längere Zeit. Am Montag und Dienstag bleibt es im Norden freundlich, während nach Süden hin Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern überwiegen.
Um 21.45 Uhr meldet sich Thomas Roth mit diesen Tagesthemen: Giftgasvorwürfe in Syrien, die schwierige Suche nach der Wahrheit und Ruhrtriennale, Avantgarde-Oper im Industriedenkmal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.